Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, ob ein inhaftierter Beschuldigter durch einen getarnten Polizisten vernommen werden darf, beziehungsweise ob seine Aussage verwertet werden darf.
Wir beziehen uns hier heute also auf das Rechtsgebiet Strafprozessrecht.
Genau, oder? Und bevor die Leute jetzt wieder abschalten, weil sie Strafprozessrecht gehört haben, weil ich glaube, die meisten Leute mögen das nicht so sehr, vor allem in den jungen Semestern, will ich sagen, dass die Strafprozessrechts-Basics, um die es heute geht, die sollte man im ersten Examen auf jeden Fall drauf haben. Und ich finde die persönlich auch relativ interessant, vor allem jetzt bei dem heutigen Fall, weil es ja so ein bisschen Knastverhör, nennen wir das ja im Titel, eigentlich schon eine spannende Geschichte. Aber gehen wir erstmal ins Intro.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Wir befinden uns in den 90er Jahren, wo sich zwei Eheleute ein wirtschaftliches Standbein in der DDR aufgebaut haben. Über die Jahre haben sie dann aber leider, wahrscheinlich bedingt durch dieses wirtschaftliche Zusammenspiel, was sie hatten, hat sich eine tiefe gegenseitige Abneigung zwischen den beiden entwickelt, weshalb sich der Mann, wir nennen ihn in dem Fall T, von seiner Frau scheiden lassen wollte. Ich vermute mal, dann war er beim Scheidungsanwalt und hat erfahren, dass er doch eine relativ hohe Summe an seine Frau zahlen müsste, wenn er sich denn von ihr scheiden lässt. Und deswegen hat er dann in den folgenden Jahren versucht, Leuten dafür Geld anzudrehen, dass sie seine Ehefrau tatsächlich umbringen, damit er eben diese finanziellen Geschichten danach nicht noch übernehmen muss. Schließlich hat ihn einer dieser Leute, dem er das Geld andrehen wollte, angezeigt und er fand sich dann im Jahre 2006 vor dem Landgericht Berlin wegen versuchter Anstiftung zum Mord wieder. Und nein, heute geht es nicht um diese versuchte Anstiftung zum Mord, die ist jetzt eher eine Nebengeschichte. Die hat ihn nämlich dann 5 Jahre in den Knast gebracht, also er wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt. In den darauffolgenden Monaten, als er dann im Gefängnis war, hat er einen Mithäftling kennengelernt und dieser Mithäftling, der wollte dem T sein Haus abkaufen. Der T hat ihm nämlich so ein bisschen erzählt, warum er eigentlich überhaupt im Gefängnis ist und was er so hat, welche Immobilien er so besitzt. Und dieser Mithäftling hat dann gesagt, er würde gerne eins dieser Häuser kaufen und er würde ihm dafür auch anbieten, dass er einen Freund von sich, der außerhalb des Gefängnisses ist, fragt, ob er die Frau des T umbringen könne. Dafür würde er natürlich dann einen kleinen Rabatt auf das Haus nehmen. Darauf ist dann T selbstverständlich eingegangen, weil das war ja quasi sein Traum. Er wollte ja die ganze Zeit, dass seine Frau umgebracht wird und außerdem hat er dann noch so eine kleine finanzielle Zuwendung in Aussicht gestellt bekommen. Entgegen den Erwartungen von T meldet dieser Mithäftling das allerdings der Anstaltsleitung. Also er hat ihn sozusagen nur ein bisschen veräppelt und diese Anstaltsleitung hat sich dann daraufhin an die Polizei gewandt. Die Polizei hat dann einen verdeckten Ermittler eingesetzt, also einen Polizisten, der sich so ein bisschen getarnt hat, der hat sich so ein bisschen wie ein Rocker angezogen, der hat auch so lange Haare und hatte so ein Tattoo, das stand auch tatsächlich im Urteil drin, also der sah tatsächlich aus wie so ein Knasti, sage ich mal. Und der gab sich als Freund des Mithäftlings aus und besuchte den T im Gefängnis. Er hat dem T dann gesagt, hier, ich habe hier 2 Bilder mitgebracht. Er hat ihm dann 2 Bilder vorgelegt. Auf dem einen Bild war die Frau von T zu sehen und auf dem anderen Bild war irgendeine fremde Frau zu sehen, die man nicht kannte. T sollte ihm dann sagen, ja, sag mal, welche von den beiden Frauen ist jetzt deine Frau? Ich bin mir unsicher und ich bin ja derjenige, der die Frau umbringen soll, weil T wusste zu diesem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht, dass dieser Mithäftling ihn verpfiffen hatte. T soll ihm also sagen, welche von diesen beiden Frauen er, Zitat, wegmachen soll. T wurde dann allerdings ein wenig misstrauisch, weil das ist ja schon komisch, wenn dann plötzlich einer kommt und dir irgendwie 2 Bilder vorlegt von 2 verschiedenen Frauen und sagt, hier, welche soll ich denn töten? Und ist darauf überhaupt nicht eingegangen. Also er hat gesagt, nee, wir brechen das Ganze auch ab, ich habe da jetzt auch gar keine Lust mehr drauf und so weiter und so fort. Und deshalb hat der verdeckte Polizist dann gesagt, ja, dann werde ich einfach beide Frauen töten. Also Deal ist Deal, so wir haben abgemacht, dass wir deine Frau umbringen und wenn du uns nicht sagst, welche der beiden Frauen deine Frau ist, dann bringen wir halt einfach beide um. So, dann haben wir den Job erledigt. Ja, da haben wir quasi unsere Pflicht erfüllt aus dem Vertrag. Und aufgrund dessen hat dann T gesagt, gut, bevor jetzt noch irgendeine unschuldige weitere Person zu Tode kommt, zeige ich dir dann lieber, welche Person meine Frau ist. Und das hat dann das Gericht zum Anlass genommen, den T erneut anzuklagen.
Jetzt stellt sich vermutlich die Frage, ob dieses Geschehen zwischen dem T und dem Polizisten vor Gericht benutzt werden kann als Beweis, oder?
Genau. Also im Prozess. Also die Verteidigung hat halt gesagt, nee, so nicht. den Beweis, quasi dieses Verhör, nenne ich es jetzt einfach mal, dürfte hier nicht verwenden. Das Ganze landete dann irgendwann vor dem BGH und der hat dann gesagt, dass es sich bei der vom Schwurgericht verwerteten Zeugenaussage sich um einen Inhalt eines verdeckten Verhörs eines Beschuldigten handelt. Ja, das wussten wir jetzt auch schon, aber muss mal dazu sagen. Und zwar durch einen nicht offen ermittelten Polizeibeamten mit dem Ziel, eine selbstbelastende Äußerung des noch nicht förmlich vernommenen Beschuldigten herbeizuführen. Und genau diese Ermittlungsmaßnahme war in ihrer konkreten Ausgestaltung rechtswidrig. Das Schwurgericht hat also die von dem Polizisten bekundeten selbstbelastenden Äußerungen des Angeklagten zu Unrecht verwertet. Hier handelt es sich also, by the way, um ein selbstständiges Beweisverwertungsverbot, da die Beweiserhebung an sich schon rechtswidrig war.
An dieser Stelle könnte man ja, glaube ich, nochmal einen kleinen Exkurs anführen, denn es kennt sich ja nicht jeder so gut mit dem Strafprozessrecht aus.
Ja, sehr guter Punkt. Wie ich eben schon erwähnt habe, selbstständiges Beweisverwertungsverbot, das sagt natürlich aus, dass es auch ein unselbstständiges gibt. Selbstständig ist es deshalb, weil die Beweiserhebung schon rechtswidrig war, wie ich eben schon gesagt habe. Also man muss unterscheiden, um das Ganze jetzt nochmal klar zu machen, zwischen Beweisverwertung und Beweiserhebung. Das heißt, die Beweiserhebung ist erstmal, kriegt man den Beweis, also wie kriegt man überhaupt den Beweis hoch? Und die Beweisverwertung ist, darf man diesen Beweis, den man da irgendwie bekommen hat, auch dann vor Gericht verwerten. Und diese Verwertbarkeit von durch rechtswidrige Beweiserhebungsmaßnahmen erlangten Beweisen richtet sich nach den grundrechtlich geschützten Rechten und den Verfahrensgrundsätzen. Also nur weil jetzt eine Beweiserhebung an sich schon rechtswidrig ist, ist nicht automatisch die Beweisverwertung dieser Beweise auch rechtswidrig. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Beweis rechtswidrig erheben und darfst ihn dann theoretisch sogar vor Gericht verwerten. Es muss dabei aber immer abgewogen werden, wie immer. Wir befinden uns ja irgendwie auch im öffentlichen Recht ein bisschen. Und hier dann zwischen dem staatlichen Interesse an der Strafverfolgung und dem Individualinteresse des Betroffenen an seinen Rechten. Also wenn jetzt das staatliche Interesse an der Strafverfolgung diesen Individualinteressen vorgeht, dann kann man sogar sagen, eine Beweiserhebung, die rechtswidrig war, darf vor Gericht verwertet werden. Ganz grundsätzlich ist ein Beweisverwertungsverbot aber dann anzunehmen, wenn das Verfahrensrecht von den Polizisten beispielsweise vorsätzlich missachtet wird.
Gut, das wollte ich eigentlich auch noch fragen, ob man, wenn jetzt ein Polizist das absichtlich macht, ob man den Beweis dennoch verwenden kann.
Genau, also wenn jetzt ein Polizist vorsätzlich, das habe ich jetzt eben nicht gesagt, aber auch grob fahrlässig das Verfahrensrecht missachtet, dann darf das nicht verwendet werden. Hier ist natürlich immer die Frage, wie das mit der Beweiserhebung dann davon ist, dass dieser Polizist vorsätzlich gehandelt hat. Der kann ja theoretisch einfach sagen, nö, ich habe es nicht vorsätzlich gemacht. Und deshalb sagt man auch, wenn er das grob fahrlässig verletzt.
Und in unserem Fall ist das aber unproblematisch, oder?
Genau, also das wurde vom Gericht jetzt nicht gerügt, dass er das irgendwie grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt hat. Um jetzt mal aber, da warst du schon auf einem guten Weg, wieder aus dem Exkurs rauszukommen und wieder in unseren Fall hinein, muss man hier sagen, dass die Beweiserhebung, also nicht Beweisverwertung, sondern die Beweiserhebung an sich schon rechtswidrig war, da dieser Polizist kein Zugangsrecht zum Angeklagten hatte. Aber, und das hat der BGH auch ganz klar gesagt, daraus ergibt sich noch keine Grundrechtsverletzung, weil nur weil jetzt derjenige, der im Gefängnis sitzt, in seiner Zelle sitzt zum Beispiel und dann aber herausgebeten wird in den Besucherraum, ist zum Beispiel sein Recht auf Unverletzlichkeit der Privatwohnung nicht verletzt. Und wie du dir auch schon denken kannst, bei so einer verdeckten Vernehmung wird man natürlich auch nicht belehrt. Man muss ja grundsätzlich belehrt werden nach § 136 Absatz 1 Satz 2 StPO. Und hieraus könnte man sich jetzt irgendwie denken, wenn er jetzt nicht belehrt wurde, dann ist es doch irgendwie rechtswidrig.
Aber diese Vorschrift ist nur auf offene Vernehmungen anzuwenden, oder?
Genau, also der Sinn und Zweck von § 136 ist ja auch, dass derjenige, der quasi vor dem Polizisten sitzt und der Beschuldigte ist, dass der so ein bisschen eingeschüchtert ist normalerweise. Also der sieht jetzt jemanden vor sich, der da, also er hat einen Polizeibeamten vor sich und manch Laie könnte jetzt denken, okay, ich muss jetzt sagen, was ich getan habe, sonst wird mir das irgendwie später negativ ausgelegt. Und deshalb sagt der 136 grundsätzlich, bei offenen Vernehmungen muss eine Belehrung erfolgen, damit derjenige, der quasi beschuldigt ist, nicht denkt, dass er irgendwas sagen muss, was er nicht sagen muss. Bei einer verdeckten Belehrung existiert dieser Sinn und Zweck aber überhaupt nicht, weil derjenige, der vernommen wird, verdeckt, kann ja gar nicht denken, dass er was sagen muss. Und deshalb ergibt sich kein Verwertungsverbot in dem Fall aus dem § 136 Absatz 1 Satz 2 StPO. Aber, und das hat sich der BGH jetzt hier gedacht, man könnte andenken, dass das Recht auf ein faires Verfahren verletzt ist, wie sich aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz und dem Artikel 6 des MRK ergibt, gibt es nämlich den Nemo Tenetur Grundsatz, also Nemo Tenetur se ipsum accusare. Ich liebe diese lateinischen Begriffe. Noah, weißt du jetzt zufälligerweise, was das aussagt?
Ich glaube, das heißt so viel wie, niemand muss sich selbst belasten, oder?
Genau, also man muss sich grundsätzlich als Beschuldigter vor Gericht nicht selber belasten. Das, was du schon gesagt hast, ja genau. Also das geht ein bisschen mit diesem Paragraph 136 StPO von vorn auch einher. Und hier hat der BGH gesagt, genau gegen diesen Grundsatz, also dieses Recht auf das faire Verfahren, woher dieser Nemo-Tenetur-Grundsatz auch herkommt, wurde hier verstoßen. Denn in Fällen von Aussagezwang wird in den Kernbereich der grundrechtlich geschützten Selbstbelastungsfreiheit ohne Rechtsgrundlage eingegriffen. Wir haben ja genauso einen Aussagezwang, weil ja quasi der Polizist gesagt hat, okay, wenn du uns nicht sagst, wer deine Frau ist, dann bringen wir einfach beide um. Und das war ja, da war ja der Täter quasi in einer Zwangslage irgendwie, weil er hätte dann die Wahl, nichts zu sagen, und er hatte dann die Angst, okay, wenn ich jetzt nichts sage, dann werden zwei Frauen umgebracht oder zwei Menschen umgebracht. Wenn ich jetzt aber meine Frau beschuldige, wird wenigstens nur sie umgebracht, so unter dem Motto. Und dieser Zwang zur Abgabe einer selbstbelasteten Äußerung, der sich daraus ergeben hat, wiegt im Verhältnis schwerer als die Ermittlungserkenntnisse, die daraus gezogen werden. Das heißt, wir haben hier quasi eine Abwägung zwischen dem Interesse an den Ermittlungserkenntnissen vom Staat und an diesem Zwang zur Abgabe einer Aussage bezüglich des Betroffenen. Und daraus hat der BGH dann geschlossen, dass sich daraus ein Beweisverwertungsverbot ergibt. Und somit hat er die Klage dann nochmal zurück an ein anderes Gericht verwiesen und hat am Ende dann nochmal betont, dass das Gericht eben eigentlich Zweifel daran sieht, dass irgendwie bewiesen werden könnte, dass der T jetzt wirklich eine Straftat vollbracht hat. Und das ist schon das Ende. Also, wir können ganz wesentliche Dinge aus diesem Urteil mitziehen, und zwar im Bereich der Beweiserhebung und der Beweisverwertung. Und zwar einerseits, dass es einen Unterschied gibt zwischen selbstständigen und unselbstständigen Beweisverwertungsverboten, die daher rügen, ob die Beweiserhebung an sich schon rechtswidrig war oder rechtmäßig. Und in dem Fall, wo eine Beweiserhebung rechtswidrig ist, würde ein Laie jetzt vielleicht sogar annehmen, dass eine Beweisverwertung dann auch unzulässig ist. Weil ich glaube, jeden Otto-Normalverbraucher, den man fragen würde, wenn eine Beweiserhebung rechtswidrig war, darf ich es dann vor Gericht verwenden, würde sagen, nö, natürlich nicht. Aber wie dieses Urteil schon zeigt, theoretisch geht es, wenn das Interesse vom Staat an dieser Verfolgung dieser Straftat der Verletzung von irgendwelchen Individualinteressen überwiegt.
Und zu beachten ist dann also nochmal der Paragraph 136 Absatz 1 Satz 2 StPO.
Genau.
Und da hat man ja dieses kleine Problem. Und dann noch dieses Recht auf ein faires Verfahren.
Genau, und auch den Nemo Tenetur Grundsatz, der sich aus dem Recht auf ein faires Verfahren ergibt, der auch ganz gerne mal eine Zusatzfrage, eine StPO-Zusatzfrage darstellen kann. Und in dem Sinne würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes bzw. Apple Podcasts, wie auch immer man es nennen will, bewerten würdet. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.